Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über drei Sachen. Über den Herr Vinzenz und seinen Prozess, über den Putin und über Corona. Also letzte Woche Auftakt von einem spektakulären Prozess. Unglaublich viel Medien, vor allem am ersten Tag, dann ein bisschen weniger. Was ist bei dir am meisten hängen geblieben, Markus?
Also ich muss ehrlich sagen, das Plädoyer von Lorenz Erni. Und das wissen wir ja schon lange, dass das einfach offensichtlich ein guter Anwalt ist. Ich würde da überhaupt nicht Pierin Vinzenz gross in Schutz nehmen. Ich finde gewisse Sachen, die er gemacht hat, finde ich jenseits von gut und böse. Das ist kein Ehrenmann, das finde ich wichtig. Aber offensichtlich werden sie ihn wahrscheinlich strafrechtlich nicht können verurteilen. Wenn du da gelesen hast, was der Lorenzo Erni anscheinend gesagt hat, muss ich sagen, die Beweise von der Staatsanwaltschaft langen wahrscheinlich nicht.
Also, ich bin ganz anderer Meinung. Natürlich, der Lorenz Erni ist ein brillanter Mann, aber wenn er alles bestreitet, einfach alles, inklusive die Spesensachen, wird er einfach unglaubwürdig. Also, wenn eine Tinder-Bekanntschaft als Bewerbungsgespräch vorgestellt wurde...
das ist wahnsinnig.
Nein, irre, einfach. Und auch der Vinzenz hat alles abgestritten und der Erni hat das auch gemacht. Und diese Strategie gab meiner
aber
Meinung...
Aber die Spesen sind nicht das Problem.
Nein, aber gleich. Aber nur zum Sagen, wenn er das auch behauptet, verliert er an Glaubwürdigkeit. Und er hat ja nicht gesagt, das stimme nicht, was die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat, sondern gesagt, ja, man kann es auch anders sehen.
Ja, aber das ist ja das Wichtige. Das ist ja das Wichtige. Er muss ja nur Zweifel sehen. Weil die Staatsanwaltschaft, da weißt du auch, oder? Die Staatsanwaltschaft muss zweifelsfrei können, das Zeug beweisen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn mich heute fragst, sie schaffen das nicht.
Das wissen wir nicht. Die Frage ist natürlich, wie sind die gesetzlichen Grundlagen? Wenn man jetzt sieht, es war eine wirkliche Konspiration, vor allem zwei Leute. Die haben alles gemacht, um möglichst viel Geld bei sich reinzuschaufeln. Und vor allem auch die Aufnahmen, die sie vom Telefon haben und die Hinweise, da, die schriftlichen Zettel etc. zeigen ganz klar, man ist strategisch vorgegangen. Und wenn man da nicht beweisen kann, dass das wirklich mit Vorsatz passiert ist, dann komme ich also auch in Zweifel. Dann kann man also sagen, okay, nur einer, der ein Smoking Gun in der Hand hat und der raucht noch und hat noch Spuren oder Fingerabdrücke auf der Pistole, der kann verurteilt werden, aber alles andere sind Indizien. Da komme ich nicht mehr mit.
Ja, nein, das tut mich jetzt nicht so wahnsinnig kümmern, weil ich finde, eben, das ist der Punkt. Pierin Vinzenz ist eine Frage von der Geschäftsmoral. Was der gemacht hat, geht nicht, das macht man nicht. Das ist kein guter Charakter, der solche Sachen macht. Also nur, was ich erfahren habe von einem guten Freund, ich meine, der hat Spesenrechnungen von, glaube irgendwie 50.000 Franken pro Monat zwei verschiedenen Firmen vorgelegt. Ich meine, das ist ja jenseits von gut und böse. Das macht doch kein normaler Mensch. Und ich finde wirklich, er hat wirklich die dümmsten Vorurteile gegenüber Banker hat er bestätigt. Und für das würde ich ihn gerne kritisieren, mache ich auch. Aber das ist nicht eine Angelegenheit vom Strafrecht. Ich finde, wir haben beim Swissair-Prozess haben wir gesehen, dass Geschäftsgebaren meistens nie kannst du so zeigen, dass es strafrechtlich relevant ist. Bei der Swissair würde ich das sogar ganz, ganz deutlich sagen. Dort ist nichts strafrechtliches Relevanz passiert. Die Leute haben nichts, die haben kein Verbrechen gemacht, sondern sie haben versagt oder sie haben Fehler gemacht oder sie haben... Ja, und das ist genug Strafe. Ich finde es ein Fehler, dass man nicht mehr die Moral da sieht, sondern eben immer mit dem Strafrecht kommt.
Also das ist aber ganz anders. Also wenn du einfach den Betrug machst mit Spesen, dann ist das Betrug, oder?
Ja, das
ist
Geschäftsschädigung. Man muss
das
nachweisen, ja.
Nein, es ist ja logisch. Er hätte ja nur können sagen, eben, das war jetzt ein Bewerbungsgespräch gewesen, mit den Tinder-Bekannten. Das ist, und jetzt muss man den Gegenbeweis bringen. Nein, also bitte, irgendwo muss man doch sagen, alles ist doch klar und es spricht für das, und was der gemacht hat. Und er hat gesagt, ich bin immer im Einsatz, privat und geschäftlich geht alles ineinander. Und darum muss ich da nach Mallorca, nach Australien, nach Südafrika. Dort kannst du schauen, wie die Schalter aussehen in Australien. Ja. Und solche
aber schau, aber Roger, ich finde wirklich, ich als Steuerzahler, ich habe keine Aktie oder keine Genossenschaftsschein bei der Raiffeisenbank. Und wenn die einen Verwaltungsrat haben, der solchen Schrott durchlässt, und ich meine, die haben ja all die Spesenrechnungen durchgewunken, wenn die das machen, Das ist doch eher ein Problem. Wieso soll der Staat, warum soll der Staat solche Leute ahnden und verurteilen und so weiter? Verstehe mich nicht falsch. Es gibt Betrug und da kann man genau nachweisen, strafrechtlich und so weiter. Wenn man es aber jetzt in dem Fall nicht kann, dann ist nicht Strafrecht schuld, sondern dann muss man einfach sagen, hört mal, da ist Geschäftsmoral viel etwas Wichtiges. Stellt wieder Leute an, die einen guten Charakter haben. Wir haben über den CS-Präsidenten auch geredet. Auch dort hat man jetzt einfach eingesehen, Charakter ist offensichtlich auch eine wichtige Kompetenz.
Gut, also, da muss man aber sagen, es ist Aduno, die Firma, aber auch Raiffeisen sind Kläger. Und für diese Situationen braucht man den Staat, wenn man geschädigt wird, dass man zum Staat geht. Aber ich bin jetzt auf etwas gestossen. Es geht ja auch noch um die hohen Saläre, die er bezogen hat. Als Raiffeisen-Chef hat er 40 Millionen bezogen. In einem Jahr über 13 Millionen. Ich habe ihn vor 8 Jahren in meiner Sendung gehabt. Und habe ihn darauf angesprochen, dass Sergio Ermotti, der gerade neu war, Chef der UBS, im Jahr, wo sie sogar Verlust gemacht haben, 8,3 Millionen bezogen hat. Offiziell hat dort der Vincent etwa 2 Millionen gehabt. Und das hat er gesagt.
Raiffeisen, eher eine Schweizer Bank. Aber wir sind auch stolz, dass wir erfolgreich sind. Als Raiffeisen und als Genossenschaft sind wir halt auch Bestandteil von dieser Gesellschaft. Und entsprechend müssen wir mit den Lohnstrukturen, die übrigens auch stolz sind bei uns, dazu stehe ich auch, aber wir müssen uns auch anpassen, was denn auch in der Gesellschaft überhaupt verträglich ist.
Eben, was ist verträglich? Ist 8,9 Millionen verträglich, wenn man 2,5 Milliarden Verlust macht?
Ja, wenn man es jetzt auf den Punkt schaut, ja. Oder, dann ist es in der Tat ein bisschen komisch. Ja. Oder?
Aber würdest du das nehmen? Würdest du so viel Lohn nehmen, wenn du Verlust machst?
Das wäre in einer Raiffeisen gar nicht möglich, so viel Lohn zu nehmen.
Ja, es ist noch viel mehr möglich gewesen. Und so hat er uns alle getäuscht und die Öffentlichkeit und hat sich da als sauberer, bodenständiger Bergler gezeigt und hat hintenrum die Firma einfach ausgenommen, nach Strich und Faden. Und das Ganze ist nicht nur moralisch irgendwie verwerflich, wie du sagst, sondern jetzt wollen wir schauen, ob es auch noch strafrechtlich dazu kommt. Aber ich will noch etwas anderes sagen. Es ist gestern ein Porträt von Erik Honecker, nur weil du den Swissair-Prozess angesprochen hast, der total erschütternd war, was dann passiert ist ihm, obwohl sie freigesprochen worden sind und sein Leben ist zerstört gewesen. Ich glaube, der Pierin Vinzenz, das ist ein anderer Typ. Der hat Hybris gehabt, der hat das Gefühl, er könne alles machen. Er sei gescheiter, cleverer etc. Ich habe ein Buch geschrieben über die extremen Narzissten. Ich glaube, der wird da rauslaufen, sogar wenn er noch ein bisschen ins Gefängnis muss gehen, wird wieder den Leuten auf die Schultern klopfen, wird Runden ausgeben in Nachtclubs und wird Sprüche reissen. Ich glaube nicht, dass der zerstört wird sein. Der wird sich irgendwie durchschlängeln und das alles sich noch schönreden, glaube ich.
Ja, das kann gut sein und da habe ich auch Schilderungen gehört, dass er sich auch, muss man auch anerkennen, dass dass sich irgendwo in dieser unglaublichen Krise dann gleich wieder als ein sehr starker Mensch erweist und eben nicht jammert und nicht klagt, sondern eben irgendwann noch ein unglaubliches Selbstbewusstsein hat. Und das muss man auch wieder positiv merken. Aber ich will es nur einmal sagen, und du hast es eigentlich gut angesprochen, zwei Punkte. Erstens, eben, Charakter ist einfach wichtig und man sollte sich halt auch nicht so täuschen lassen. Und ich meine, da müssen wir jetzt auch selbstkritisch als Journalisten, ich weiss nicht, wie es du hast, aber ich habe nie über den Pierin Vinzenz geschrieben, von dem her muss ich da nichts sagen. Aber man muss einfach aufpassen bei den Leuten, die immer so sagen, was gerade der Mainstream verlangt. Und der Vinzenz, der hat das Bankgeheimnis kritisiert, der hat die hohen Löhne kritisiert und alle Journalisten sind auf den Knien gewesen und haben gesagt, endlich ein Banker, der so gescheit ist und so weiter. Und man muss einfach aufhören mit dem, sich so leicht täuschen lassen von Leuten, die halt das sagen, was man gerade hören will.
Genau, und da sind wir alle getäuscht worden und jetzt erfahrt man eigentlich bei aller Information, die man bekommen hat, schon im Vorfeld immer mehr und mehr und mehr. Der Prozess geht weiter, wahrscheinlich bis Ende März, kurz bevor die ersten Sachen in die Verjährung hineingehen. Ich habe da Angst oder befürchte, dass der Lorenzo Erni auch da nochmal eine Karte will ziehen, dass das noch ein bisschen verzögert wird, einen Monat oder zwei mit irgendwelchen Argumenten und dann in die Verjährung hineingeht und dass dann sich echt nicht mehr spielen kann. Das finde ich dann einfach
schäbig. Das ist jetzt halt unser Rechtsstaat und den anerkennen wir ja beide und finden ihn auch gut. Aber noch eines, ich finde nicht Strafrecht muss das Urteil sprechen, sondern es geht wirklich darum, dass wir wieder lernen, dass auch in der Wirtschaft die Manager und die neigen zur totalen Selbstüberschätzung. Da hast du völlig recht. Das finde ich ein Riesenproblem, auch an der Auswahl von diesen Managern. Wenn ich an die Generation denke von meinem Vater, das war anders gewesen. Da muss man aufpassen, damit wir auch Journalisten viel genauer hinschauen. Ich finde jetzt eine gute Nachricht, der neue Präsident von der CS, ein Axel Lehmann, der wirkt auf mich anders als ein Horta, Osorio und so weiter. Alle die Superstars, die man da immer umreicht in den Medien. Eine gesunde Skepsis ist gut. Vielleicht auch mehr Schweizer Bünzlitum als eben Bündner Stadum.
Also er hat natürlich auch den Bünzli hat er natürlich eben mit dem Bündner Charme, oder? Hat er auch repräsentiert und wir haben uns alle von ihm täuschen lassen. Reden wir über den grossen Ukraine-Konflikt und den Wladimir Putin. Du hast gestern geschrieben in deiner Kolumne von der Sonntagszeitung, du hast dich ja gegen den Putin ausgesprochen und deine Community, die du pflegst und hegst, die ist zum Teil massiv auf dich losgegangen.
Erzähl. Ja, nicht massiv, da wirst du einfach kritisiert. Und das ist noch lustig, weil eben, ich habe ja gesagt, das ist für mich auch eine Überraschung. Es gibt irrsinnig viele Leute im deutschsprachigen Raum, ich sage es mal so, die unglaubliches Verständnis haben für Russland. Und das kann ich fast nicht nachvollziehen. Und das habe ich so eigentlich auch noch nie eben erlebt, dass Leute, die sonst in ganz vielen anderen Fragen absolut vernünftig sind und die richtigen Ansichten haben,
eben aus meiner Sicht. Deine
das sind ja die richtigen Ansichten. Nein, nicht rechtspopulistisch, ja, sondern liberale, wirtschaftsliberale, gescheite Ansichten, empirisch beleidigt. Das ist dafür, was ich stehe. Nein, musst nicht lachen. Ich tue dich auch nicht auslachen.
Ich tue nicht auslachen.
Empirisch beleidigt. Sicher, ich kann ja immer alles empirisch belegen, im Gegensatz zu anderen Leuten. Noch einmal, das ist eine interessante Erfahrung und ich muss es vor allem auch noch betonen, aus schweizerischer Sicht finde ich es ganz eigenartig, dass man Russland so hochjubelt. Es gibt aus der alten deutschen, preußischen Tradition einen Grund, warum dass man Russland immer gut gefunden hat. Deutschland oder vor allem Preußen ist immer gut gegangen, wenn sie sich mit Russland arrangiert haben. Sie sind immer Komplizen gewesen im östlichen Mitteleuropa, haben immer miteinander vor allem natürlich Polen aufgeteilt und sich da gegenseitig gestützt. Aus deutscher Sicht kann ich das noch nachvollziehen. Aus Schweizer Sicht finde ich es ganz komisch.
Aber warum passiert es dann? Ich glaube, das sind eben die Leute, die Putin-Anhänger, sind jetzt auch noch zum Teil die Trump-Anhänger sind zu Putin-Anhänger geworden, weil das sind ja Buddies gewesen, das haben wir ja erlebt gehabt, dort bei der grossen
Völliger Schrott. Das ist jetzt zum Beispiel da, wo der empirisch bei dir nicht beleidigt. Vollkommener Schrott.
Ja, aber du siehst es also jetzt. Helsinki
der Putin hätte das sich nie getraut unter Trump, was er jetzt unter Joe Biden macht. Dass der Trump mit dem Putin gute Beziehungen hat wollen pflegen, das ist die eine Sache, die finde ich auch nicht so schlimm. Aber dass du nachher den Russen nachgibst, das ist das andere. Nord Stream 2 hat der Trump bei der Merkel durchgesetzt, dass sie aufhört. Oder sie hat es natürlich nicht gemacht, aber hat es probiert. Joe Biden hat sofort nachgegeben. Cool. Nein, Roger, es ist genau, das ist die Lebenslüge der Demokraten und von dir auch. Wenn jemand Russland freundlich ist, dann sind es Demokraten und sicher nicht die Republikaner und sicher nicht der Trump. Also Trump und Putin aufs gleiche Gleis zu tun, das ist völlig falsch.
Also gut, da muss ich sagen, also der Rechtsaussensender in Amerika mit dem Tucker Carlson, das sind eben die Rechtspopulisten, die sind völlig auf Putin-Kurs. Aber ich tue dich jetzt noch zitieren, gestern, der Konflikt ist militärisch, der Konflikt dürfte militärisch gelöst werden. Also du meinst, es gibt Krieg. Ich glaube, das Gegenteil. Ich glaube, der Putin hat blufft und er hat das Gleiche gemacht wie du, nur bei ihm ist es noch ein bisschen verhängnisvoller, hat nämlich den beiden unterschätzt. Die NATO ist zusammengewachsen in den letzten Wochen. Die USA liefert mehr Kriegsmaterial denn je an die Ukraine. Die osteuropäischen Staaten sind noch mehr gegen den Putin und seinen Imperialismus, haben Angst vor ihm. Finnland und Schweden, die neutral sind, denken sogar jetzt daran, in die NATO hineinzugehen. Und der Aufmarsch von Panzern hat dazu geführt, dass die Amerikaner jetzt das, was Donald Trump nicht hat wollen geben oder nur unter Bedingungen wollen geben, der Ukraine, an die Ukraine geliefert worden sind. Und ich glaube darum, dass Russland in einer Krise ist. Es haben ja 1 Million Tote gehabt wegen Corona. Das Land nimmt die Bevölkerung ab. Das wird immer schwächer. Und sie wissen, sie haben noch ein paar Jahre Zeit, Gas und Öl zu liefern. Dann ist das draus. Und das ist seine letzte grosse Chance. Und jetzt hat er sich verzockt und weiss nicht weiter.
Also, erstens ist alles falsch, was du gesagt hast. Also, ich kann gar nicht anfangen. Schweden und Finnland sind keine Mitglieder von der NATO. Sie rüsten genau aus dem Grund auf. Sie rüsten genau aus dem Grund auf.
Stopp!
Sie rüsten genau aus dem Grund auf, weil sie wissen, dass die NATO nicht vertrauen kann. Ganz einfach. Das ist der Grund.
Ich habe gesagt, sie sind nicht Mitglied. Ja, aber sie sind neutral.
Du hast gesagt, die NATO zusammengebracht.
Nein, und sie überlegen sich jetzt, in die NATO einzureden.
Ja, du hast aber gesagt, die NATO ist gestärkt aus dem
Grund. Ja, aber vor allem in
Osteuropa. Und Finnen, ja, und Deutschland. Deutschland hat 5000 Helden geliefert der Ukraine. Und dass der Putin sich wahnsinnig beeindrucken lässt von Joe Biden, ja. Wir sehen es ja, Roger, wir sehen es ja. Dass Russland Probleme hat, völlig einverstanden. Wenn der Putin zögern würde, jetzt bei der Ukraine, dann würde ich das sogar teilweise nachvollziehen können, weil die Ukraine ist ein riesen Land, der muss huren aufpassen. Am Schluss wird er die Major Incursion machen, oder Minor Incursion machen, die Joe Biden schon angeboten hat. Er wird ein paar Gebiete nehmen und der Joe Biden nickt. Nein, Roger, ehrlich, da bist du jetzt vollkommen auf dem falschen Dampf.
Gut, also, gut, man wird jetzt ja sehen. Du schreibst, ich gehöre...
Nein, wir sind nicht voll... Wir werden nicht sehen. Ich bin auch nicht sicher, ob es Krieg gibt. Das ist nicht gut. Ich gehe davon aus, dass es Krieg gibt, aber ich bin nicht sicher. Das weiss man nie. Und ich würde Putin, ganz ehrlich gesagt, würde ich jetzt nicht empfehlen, einen Krieg anzufangen, weil das ist unberechenbar für sein Regime.
Wenn du schreibst, der Konflikt ist militärisch, der Konflikt dürfte militärisch gelöst werden.
Kannst du Deutsch?
Ja, ja, dürfte? Das ist die grösste Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber es ist eben Wahrscheinlichkeit. Gut, es ist, also, ist nicht sicher.
Gut, also logisch kann man in Zukunft, alles in der Zukunft ist nicht sicher. Also, dann schreibst du aber noch, ich gehöre zu den Letzten, die Sanktionen gegen Russland befürworten würden. Finde ich völlig falsch. Genau das ist das Problem. Wenn das Vermögen der Oligarchen im Westen eingefroren wird, dann werden die schauen, dass der Putin weggeht. Die werden für sich sorgen. Und wenn das Zahlungssystem SWIFT, wo sie eben ihre Gelder können hin und her schieben, für Russen gesperrt wird, dann ist Russland in einer Krise und die Oligarchen werden sagen, der Putin hat uns in die Situation hineingebracht. Und der Putin weiss, er muss jetzt irgendwie etwas liefern am Volk, weil er merkt, es gibt auch Unsicherheit. Hat Drohgebärden gemacht, eben, hat das Gefühl gehabt, jetzt ist der alte Biden dort, wie er und der Markus Somm einhellig erzählen. Und jetzt ist es plötzlich schwierig geworden. Und jetzt wird das meiner Meinung nach nicht machen.
So wie ich weiss, sind die Amerikaner jetzt schon ausgeschlossen, dass SWIFT aufgehoben wird, weil die Deutschen sind zum Beispiel total dagegen. Also das kommt sowieso nicht. Zweitens habe ich nicht von Sanktionen geredet vom Westen, sondern ich habe gesagt, ich die Schweiz. Keine Sanktionen. Wir sollten nie mitmachen bei irgendwelchen Sanktionen. Das ist einfach ein Fehler. Als neutrales Land sollte man das nie machen. Deshalb sollten wir auch nicht in den Sicherheitsrat wollen von der UNO und so weiter. Als neutrales Land sollte man das nicht machen. Ich finde, bei Russland glaube ich nicht, dass Sanktionen etwas bringen. Ich bin sehr, sehr skeptisch grundsätzlich gegen Sanktionen. Es gibt wenige Beispiele, wo du kannst sagen, es gibt Erfolg. Es gibt wenige Beispiele, aber bei den Russen würde ich das nicht machen. Bei den Russen finde ich, ist es viel, viel einfacher, in Polen und Tschechien die Raketenstellungen hinstellen, die nachher Obama nicht wollte. Das würde viel mehr bringen. Du musst einfach Hardware hinstellen und dann würden die Russen aufhören. Das ist ganz einfach.
Genau, das wird jetzt in einem Mass gemacht, wie es noch nie passiert worden ist. Also, du hast auch noch Folgendes geschrieben zur Schweiz. Ein Kleinstaat überlebt nur, wenn er neutral bleibt. Und trotzdem braucht er Verbündete und diese liegen am besten immer weit weg. Auf was hast denn du gedacht, an welches Land, das möglichst viel weit weg liegt und uns soll als Verbündete helfen?
Amerika, liebe Roger. Und es ist ja so, hey, was hast du das Gefühl, was unsere Sicherheitsgarantie ist? Was hast du das Gefühl, warum das wir immer schön friedlich können leben in diesem Land? Du seit 1945, ich seit 1965. Wem verdanken wir das echt?
Also gut, also das heisst, du sagst, es sind nur eben doch die Amerikaner, doch der Biden.
Nein, der Biden nicht. Biden ist, schau, Demokraten sind für die Schweiz eigentlich immer eine schlechte Nachricht gewesen. Alle schlimmen Sachen, die wir erfahren haben von den Amerikanern, sind immer Demokraten gewesen, verruchte Elitepartei, die nicht viel Verständnis hat für Schweizer Demokratie. Die Republikaner haben immer sehr viel Verständnis gehabt für unser Land.
Okay, also, das ist jetzt auch noch mal eingeflossen, obwohl das wahrscheinlich empirisch auch nicht nachweisbar wäre. Machen wir kurz Werbung und reden dann über Corona.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach alle Businesspartner identifizieren. Einfach alle Geschäftsbeziehungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Alain Berset will jetzt sehr schnell machen, sagt, jetzt wird dann bald alles aufgehoben, weckt Erwartung, der Engelberger, Chef der kantonalen Gesundheitsdirektoren, warnt nicht so schnell, vieles sei noch unklar. Tatsache ist, die Wirtschaft brummt bereits jetzt, hohes Wachstum ist prognostiziert für 2022 und die Frage ist, muss man jetzt das möglichst innerhalb von 1-2 Wochen machen, ja oder nein? Christoph Blocher, den du auch, glaube ich, ein bisschen kennst, der hat gesagt, Corona ist vorbei. Ich weiss es noch nicht, ist er jetzt Schweizer Corona-Experten. Du hast gesagt, im Winter ist es vorbei. Also
heute habe ich auch geschrieben, Corona ist vorbei und ist offensichtlich. Und ich meine, wenn der Alain Berset, und das ist ja da, was der Alain Berset wirklich gut kann, dann muss man auch sagen, da ist der grosse Unterschied zwischen einem sehr guten Politiker wie Alain Berset und einem mittelmäßigen Politiker, und das ist der Lukas Engelberger. Der Berset hat eine gute Nase, wie die Stimmung ist, und es ist völlig klar, du kannst es nicht mehr aufrechterhalten, du musst jetzt Massnahmen einleiten, ob sie jetzt gerade alles aufheben am Mittwoch. Bezweifle ich, glaube ich nicht, aber sie müssen ein paar ganz grosse Schritte machen, weil es ist klar, du kannst mit diesen Hospitalisierungszahlen kannst es nicht mehr lange aufrechterhalten.
Gut, also das ist ja klar, dass man da sicher nicht mehr Verschärfungen macht, aber alle Fachleute, auch in den Spitälern, sagen, gemacht. Schauen wir doch noch ein, zwei Wochen weiter. Gut, also die Richtung ist angegeben, die Frage ist, wie schnell das soll passieren, aber in meiner Sendung gestern mit dem Toni Brunner hat er ja da nochmal auf die Pauke gehauen, wie alle anderen, die ja gegen alle Massnahmen gewesen sind, haben gesagt, sogar im Krieg hat man die Beizen nicht geschlossen. Das sei ja schlimmer, das sei Diktatur, das sei Kommunismus. Wobei, im Krieg, das weißt du, glaube ich, als Historiker, ist glaube der Feind an der Grenze gewesen. Und bei Corona ist er, glaube ich, im Land drin gewesen, oder? Etwas ganz anderes, oder?
Gut, aber wenn wir jetzt mal bei der Empirie sind, erstens, Toni Brunner hat nämlich genau gehört, er hat nicht von Diktatur geredet, er hat von diktatorischen Massnahmen geredet. Er hat es ein bisschen abgeschwächt, das nämlich interessant war. Zweitens, weißt du auch genau, was er meint? Er meint einfach einen Staat, der in Not, in der Krisensituation relativ viel macht. Und bis jetzt war es immer so, dass natürlich Krieg die grösste Krisensituation war. Und selbst in solchen grossen Krisensituationen hat, da muss man einfach sagen, haben die Behörden nicht so viel verfügt wie jetzt bei Corona.
Aber kannst du nicht auch einsehen, dass ein Unterschied ist, ob der Feind an der Grenze ist oder in der Luft hineinschwirrt in jeder Beizinne? Dass ja, man dann andere Massnahmen muss ergreifen muss?
Nein,
man hätte dafür
ja,
niemanden müssen an die Grenze.
Das ist ja genau so.
Man hätte niemanden an die Grenze stellen.
Auch im Krieg ist es auch wichtig, dass man realistisch ist und dass man weiss, der Feind ist Deutschland und nicht Frankreich. Das gehört auch dazu, oder? Das muss man auch wissen. Und die Leute, die das Gefühl haben, in den Beiz reinlaufen mit der Maske an, absitzen, Maske weg, dass das eine intelligente Massnahme ist, da glaubst du nicht. Da glaubst du selber auch nicht. Du weißt es ganz genau. Wir haben zweitens auch Zahlen gehabt, die immer gezeigt haben, Gastronomie ist nicht ein Herd gewesen von der Ansteckung, es waren ganz andere Herde gewesen von der Ansteckung. Schau, empirisch haben die so viel Zeug gemacht, die du nicht hast können belegen, dass es völlig richtig ist, dass man sagt, hey, bei den Massnahmen haben wir übertrieben. Ich muss aber sagen, und das habe ich auch schon tausendmal gesagt, die Schweiz hat nicht so viel übertrieben wie alle anderen. Das hat ein bisschen mit unserem politischen System zu tun. Aber dass man sagt, die Schweizer Eidgenossenschaft hat sich noch nie so getraut, die Freiheit der Menschen in unserem Land einzuschränken wie jetzt. Nicht einmal im Krieg, finde ich völlig richtig.
Im Krieg hat es ganz andere Einschränkungen gegeben. Es ist grotesk, dort hat es Essenswagen gegeben. Die Leute haben 4 Jahre müssen an die Grenzen gehen, etc. Und wo dann wirklich die Ansteckungen stattgefunden haben, hat man nie richtig können, belegen. Aber reden wir jetzt, ist Corona. Reden wir über etwas Erfreuliches. Meine Sendung gestern, du hast sie gesehen.
Corona. Nein, ich habe sie eben nicht gesehen, ich habe sie nur gehört. Wir haben
Technisch
hat meine Frau, die bei der SRG das nicht geschafft, weil ich weiss auch nicht, Swisscom, du glaubst, ja, macht das nicht so gut.
SRG-Mitarbeiter werden zensuriert.
Die werden zensuriert, denen wird das vorenthalten, ja. Weil der Schawinski darf man nicht mehr schauen als SRG-Angestellter vielleicht. Nein, aber es war sehr gut gewesen. Ich habe gefunden, es sehr munter. Es war natürlich viel zu wenig kontrovers gewesen. Da sind wir viel kontroverser, als du bist. Bist schon Toni Brunner Versteher geworden.
Ja, ich finde ihn auch wahnsinnig. Ich finde ihn einen absolut begabten Politiker, Sünneli von der Sünneli-Partei, der fehlt er. Und er will nicht zurück in die Politik. Ich habe gehört, Christoph Blocher pilgert alle 3 Wochen auf, da ist Toggenburg, dass er dann kommt. Und sagt, ich bin nur noch Bauer und da hat er meine Kühe, meine Ehringe-Kühe und so. Dabei ist er natürlich der, der hinten auch die Fäden zieht. Weil er gesagt hat, er ist in diesen Findungskommissionen für Parteipräsidenten und vielleicht Bundesratskandidaten. Er mischelt also mit. Aber es ist doch noch interessant gewesen, dass er gesagt hat, er sei für Magdalena Martullo-Blocher als Nachfolgerin von Ueli und dass der Roger Köppel keine Chance in der Bundesversammlung.
Gut, erstens ist das realistisch, wobei ich bin nicht ganz sicher, ob Magdalena Martullo so viel beliebter ist, bin ich nicht ganz sicher. Also, das habe ich lustig gefunden, dass er ja nachher gesagt hat, er will keinen Namen nennen, aber bei Magdalena Martullo hat er schon einen Namen genannt. Also, das ist schon mal fest. Die muss aufs Ticket, das ist von der Partei her völlig klar.
Das ist Dynastie.
Da haben sie auch keine Hemmungen. Nein, das ist nicht nur eine Dynastie, das hat zu tun. mit Finanzierungsfragen zum Beispiel.
Ah, ja.
Hat, ja, also meine, ist klar, das ist einer der wichtigen Sponsoren von dieser Partei, das ist logisch. Und zweitens ist sie, meine, eigentlich, wenn es nach rechten Dingen zugeht, muss die im Bundesrat, ist völlig richtig. Das einzige Problem, das sie hat, ist wirklich das dynastische Prinzip. Aber für die Familie Schlumpf, die 300'000 Mal weniger begabt war als die Familie Blocher, hat man ja auch eine Ausnahme gemacht. Also wenn es für Schlumpfen geht, können sie auch für die Familie Blocher gehen.
Aber interessant ist, dass einer, der wirklich gewählt würde von der SVP, der nicht mehr genannt worden ist, nämlich der Toni Brunner selber, der würde, glaube ich, mit Glanz und Gloria würde der gewählt auch von den anderen Parteien.
Ja,
oder?
Der Albert Rösti eben auch. Und der Albert Rösti ist auch nicht genannt worden. Also, ja. Weißt, es gibt bei der SVP, das hat er ja auch gesagt, es gibt ein paar Kandidaten, die aus meiner Sicht auch gut wären, aber wo sicher gewählt werden würde. Also die SVP ist die letzte Partei, die sich jetzt muss Sorgen machen muss, dass irgendeiner von ihnen gewählt wird.
Nein,
was sie aufstellen,
wird
gewählt. Das ist
aber
klar.
Roger Köppel, dem seine Bundesratsambitionen sind gestern Abend zu Ende gegangen.
Ich weiss nicht, ob er jede Ambitionen gehabt hat. Ich glaube, Roger Köppel ist einer der besten Journalisten von diesem Land. Er sollte nicht Bundesrat werden. Nein, es ist ein Verlust für die Medien. Also dass jeder Bundesrat ist eigentlich ein Verlust
genau.
Für uns alle.
Und wenn Journalisten in Politik gehen, kann das schäulich schief rausgehen, wie wir unter anderem in England gesehen haben mit dem Boris, oder?
Gut, aber du sagst es hier und da. Ich finde es noch interessant, es gibt sehr viele Journalisten, die Katastrophen gewesen sind in der Politik, und es gibt sehr viele gute Journalisten, die nachher auch gute Politiker geworden sind. Also ich finde, es ist eine Regel, die nicht so kannst aufstellen.
Gut, und du wärst ein guter Politiker?
Nein.
Okay.
Ich wäre ein guter Journalist, wenn der Roger Schawinski mich nicht immer so kaputt machen.
Ja, aber dabei kommst du da viel mehr ins Wort als für den Sendung Club im Schweizer Fernsehen.
Ja, vor allem mehr ins Wort als in meiner Familie. Das ist ja schon mal schön.
Genau, und das ist ja der wichtigste Ort, wo man muss zu Wort kommen.
Und dann bin ich eben der Loser.
Er hat 5 Kinder. Ich muss noch sagen, ich kenne sie Familie, ich habe das erlebt. Stimmt alles nicht. Wenn er sagt, Ruhe!
Nein, das stimmt eben nicht. Leider ist bei uns nicht so totalitär wie beim Putin. Ich hätte lieber russische Verhältnisse bei uns.
Er schafft das. Also, das war unsere Sendung von dieser Woche. Es gibt die Sendung wieder heute in einer Woche. Viel Vergnügen und schönen Abend hier beim Programm von Radio 1.
An Valentine danken, etwas Geiles schenken. Erotikmarkt.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.